We'll be right back. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Sendung bei Penta Radio, The Hottest Shit on Earth. Heute mit dem Thema freies Wissen. Dazu haben wir uns ein paar Leute von der Wikipedia eingeladen, haben die große Hoffnung, dass sie viel dazu zu sagen haben. Ja, wir geben auch noch ein bisschen Senf dazu und fangen aber dann erstmal wieder so mit dem üblichen News-Rückblick des letzten Monats an.
Bei Penta Radio, der Radiosendung des C3D2, dem Chaos Computer Club Dresden. Unser Thema heute ist freies Wissen, im Speziellen die Wikipedia, aber auch im Allgemeinen. Und wir starten zuerst wieder mit einem kleinen News-Überblick.
Im ganz Besonderen aber auch, oder? Ja, mit News. Die Sache, die uns beim letzten Mal schon beschäftigt hatte, war dieser neue Paragraph 202c des Strafgesetzbuches, der uns dann doch dazu veranlasst hat, hier nochmal eine Presseerklärung rauszuhauen, die ihr bei uns auf unserer Webseite wc3d2.de findet. Das Ganze unter dem Titel Deutschland unsicher im Netz. Der CCC hat seine Seite auch verändert. Da sieht man jetzt so eine Blümchenwiese, weil ab jetzt ist ja alles gut, dank dieses Gesetzes. Und die Leute, die halt die Presseerklärung nicht nochmal im Ganzen durchlesen wollen, der Quatsch dabei ist, dass man eben unter anderem den Besitz von diesen sogenannten Hacker-Tools, die ja nicht näher definiert sind, unter Strafe stellt. Und das ist deswegen kompletter Blödsinn, weil man dann die Tools, die eben für Sicherheitsüberprüfung gedacht sind, nicht mehr, ja, also eigentlich nicht mehr auf seinem Rechner haben darf und die nicht mehr benutzen darf, um seine eigene Sicherheit
Zu
zu überprüfen.
überprüfen. Und wer ein bisschen basteln kann, der kann auch mit Excel Passwörter cracken. Also sollte man das auch gleich noch mit rausschmeißen.
Genau, das ist ja der Witz dabei, dass diese Hacker-Tools nicht definiert sind und wenn man sich so überlegt, also einen Webserver anzugreifen, ja, das macht man am besten erstmal mit dem Browser. Und zählt er dann auch irgendwie unter die Rubrik Hacker Tools? Was ist mit den Leuten, die jetzt
Aber Moment,
Antivirenscanner?
unsere Politiker wissen ja gar nicht, was Browser sind.
Genau, da gab es ja so ein lustiges Video. Das war irgendwie im Morgenmagazin, wo so kleine Kinder, aber wirklich kleine, die jetzt noch nicht lesen und schreiben können, die durften die Politiker interviewen. Und die hatten sich da, ich glaube, das war ja genau, das war sogar die Zypris, die sie gefragt hatten, die soll mal irgendwie so zwei, drei verschiedene Browser aufzählen. Worauf die Frau ein bisschen verstört reagiert hatte, weil sie nicht wusste, was ein Browser ist. Und da unterhielten sich dann so zwei kleine Mädchen, die halt die Frage gestellt hatten, dann müssen wir jetzt eigentlich die anderen Fragen auch nicht mehr stellen. Ja, naja, solche Leute machen halt die Gesetze hier und das ist dann, was dabei rauskommt. Obwohl dort wirklich in einer eigentlich beängstigenden Geschlossenheit alles, was irgendwas mit IT zu tun hat, dagegen vorgegangen ist. Naja, und die Leute, die versuchen, andere Leute Rechner zu übernehmen, die interessiert es natürlich überhaupt nicht. Die fangen jetzt gerade an mit so einer Technik, die unter FastFlux ja, so ein bisschen bekannt wurde, Proxies auf geohnten Rechnern zu installieren, damit man eben nicht mehr so genau weiß, von welcher Seite man jetzt die tollen Werbebotschaften runterlädt. Also die fangen im Prinzip an mit so ein bisschen Reverse-Anonymizern ihre eigentlichen Webserver zu schützen. Eine andere Sache, die ich da auch ganz interessant fand, es gibt jetzt, also gibt es aber auch schon eine Weile Trojaner, die funktionieren so, dass sie sich irgendwo auf einen E-Mail-Account gehen, dort die ganzen E-Mails verschlüsseln, was ja eine gute Sache ist. Ja, und dann kriegt man da eine unverschlüsselte E-Mail, die sagt, bezahl doch mal hier irgendwie $300 oder sowas, dann kannst du deine E-Mails wieder lesen. Und jetzt gibt es die ersten Trojaner, die genau das mit Festplatten machen. Also man macht dann seinen Rechner wieder an, da ist der verschlüsselt, freut man sich. Und wenn man dann drüber nachdenkt, wie man an seine Daten wieder rankommt, $300. Kann man also seinen Rechner wieder freikaufen. Naja, noch ein Hinweis an unseren Innenminister Schäuble, für seinen Bundestrojaner hat er ungefähr 200.000 Euro geplant. Das kann man billiger haben. Es gibt so Baukästen, die man sich für wesentlich weniger Geld kaufen kann, mit denen man sehr, sehr schön solche Bundestrojaner zusammenbauen kann.
Von den Grünen gibt es ja jetzt auch den Bundestrojaner als Flash-Programm, was dann irgendwie auf dem Desktop rumhüpft.
Genau, das ist eigentlich, das ist wirklich, es ist so unglaublich daneben und peinlich. Die Grünen bieten so ein Windows-Exe-Ding da an, was man sich erstmal runterladen muss. Wobei sonst, es ist jetzt auch nicht so unbedingt so sicher, aber sonst werden ja Flash-Sachen, also bei so Seiten wie YouTube und so, gleich im Browser angezeigt. Das haben die Grünen nicht hinbekommen. Da muss man sich das Ding erst runterladen auf seinen Windows-Rechner. Ich habe es also deswegen leider nicht sehen können. Und darunter ist irgendwie noch so ein blöder Satz, dass man ja eigentlich nicht so eine Exe-Datei runterladen soll, aber wenn die Seite grün ist, dann ist schon alles in Ordnung. Also das ist einfach, ja, die haben es echt verstanden. Die haben ja allerdings auch zum 202c dazugestimmt. Eine Sache, die ich noch auch interessant fand, wenn man wenn man so Bilder anguckt auf bestimmten Newsseiten wie Spiegel, da war mal so eine Sache, da ging es irgendwie um Virenschreiber und so, und da wird dann immer vom CCC, am besten vom Camp, so ein Bild gezeigt, wo so also die vielen bösen Hacker da vor ihren Rechnern sitzen, und das sieht alles immer ein bisschen dramatisch aus. Da gibt es dann meist vom CCC wieder eine E-Mail an Spiegel, dass das doch überhaupt nichts damit zu tun hat. Und wenn dann die Seite, also der Link auf solche News längst verschwunden ist, dann wird auch wirklich so ein Bild dann nochmal ausgetauscht. Interessant fände ich aber, dass der Schäuble jetzt immer mit so einer Kralle, also seine Hand, die sieht da so ein bisschen martialisch aus, gezeigt wird. Das ist vielleicht auch mal eine lustige Beobachtung. Unsere amerikanischen Vorbilder, die haben ja ihren eigenen Bundestrojaner schon im Einsatz. Und wogegen wird er eingesetzt? Natürlich gegen die bösen Terroristen. Wie einen 15-jährigen Schüler, der irgendwo einen Spaß gemacht hatte, dass er da rumbomben wollte in seiner Schule. Ja, wo wir gerade beim Spiegel waren, da gab es auch einen lustigen Artikel, dass das, ich weiß gar nicht, ob es LKA oder BKA war. Beide. Die fangen jetzt an, Handys umzuprogrammieren, so als Wanzen. Also wenn man sich wundert, dass der Akku zu schnell alle ist, sollte man mal gucken, ob das Ding vielleicht sendet. Da gibt es ja so schon für ein paar Euro so ein paar
Handy-Anhänger, die dann blinken.
Genau, die blinken, wenn das Handy sendet. Also vielleicht sollte man sich sowas so langsam an seinen Schlüssel machen, wenn man da ein bisschen paranoid ist. Naja, auf was für Ideen so die Leute kommen. Ja, nächste Sache. Auch ein Ami vom MIT, glaube ich, irgendein Professor hat sich ja gesagt, wir müssen der Welt mal was Gutes tun und es geht nicht, dass wir die Entwicklungsländer immer nur ausbeuten. Lassen wir sie doch mal Laptops kaufen. Nun können die sich die Dinger nicht leisten, weil sie ein bisschen teuer sind.
Und deshalb billiger. Wurde das OLPC-Projekt ins Leben gerufen, das One Laptop per Child.
Genau. Ich weiß nicht, ob die wirklich, also sich den Namen gegeben haben, mal die Kinder dort nachgezählt haben. Auf jeden Fall läuft das jetzt an. Also die Dinger werden jetzt in Serie produziert. Die kosten nicht $100, sondern ein bisschen mehr und so. Aber egal. Und jetzt ist es witzige, dass sie in Nigeria jetzt in der Schule festgestellt haben, dass die Kinder damit Porno surfen. Naja. Und jetzt gibt es aber Filter. Also jetzt lernen die kleinen Kinder dort sofort das komplette Programm der Zensur kennen.
Ja, vielleicht entsteht ja dann auch in Nigeria eine Hackerkultur, so dass wir aus Nigeria nicht nur die berühmten Spam-Mails bekommen, sondern vielleicht auch mal coole Hacks.
Genau, das ist ja eigentlich ein bisschen die Hoffnung. Ich meine, wenn die Kinder dort erstmal anfangen und wie das auch so auf der ganzen Welt halt ist, dass sie da irgendwelche Pornoseiten versuchen aufzumachen, fangen sie vielleicht doch ein bisschen drüber an nachzudenken, wie die ganzen Sachen funktionieren. Auf diesen Laptops ist ja zum Glück Linux drauf.
Und im Moment heißt, war der nicht so teuer, weil da auch Windows laufen sollte?
Naja, es gab mal eine Preiserhöhung und da wurde dann gesagt, dass irgendwie eine Komponente ausgetauscht werden musste, damit Windows drauf läuft. Aber ich glaube, in der echt harten Kalkulation von den Dingern können die sich das überhaupt nicht leisten. Obwohl, richtig, man muss ja sagen, in China ist es ja jetzt so, dass Microsoft rausgefunden hat, dass sie deswegen dort so populär sind, weil es eben sehr, sehr viele Raubkopien gibt. Es ist wohl so, also so steht es geschrieben, dass dort eine Windows-CD $3 kostet und Linux-CDs, die ja mit ziemlich viel Software ankommen, die sind eben nicht für $3 herzustellen und deswegen ist es dort teurer in China. Und
ja genau, weil ja Linux einen viel größeren Softwareumfang hat. Das genau. Ganze ist aber kein neues Thema. War bestimmt letztes oder vorletztes Jahr, da hat der rumänische Präsident Bill Gates ins Gesicht gesagt, wir hätten ja nicht so eine gute Wirtschaft hier, wenn wir nicht so viele Raubkopien hätten. Und da ist Bill Gates das Gesicht eingeschlafen.
Kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, jetzt sieht er das ein bisschen anders. Allerdings, wenn ich jetzt hier irgendwie, weiß nicht, was so eine Windows-Lizenz, auch wenn ich sie zum Rechner dazu kaufe, kostet irgendwie €100 oder sogar noch mehr. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt Microsoft erzählen würde, wenn sie es in China wissentlich verschenken, das Zeug. Ja, ein anderes Problem, was Microsoft gerade hat, ist die neue GPL, also die GNU Public License, die jetzt in der Version 3 erschienen ist. und dort ein Passus drin hat, dass ich eben nicht einzelne Distributoren von Software gegen Patentklagen freistellen kann, sondern entweder alle oder überhaupt niemanden.
Das hat den Hintergrund, dass es da Deals gab zwischen Microsoft und Novell und wem noch?
Ja, und dann noch, da gab es noch so eine andere Mini-Distribution, ich glaube Linspire,
Ah ja, genau.
die sich ja früher anders mit Microsoft gebalgt haben. Also das ist, glaube ich, der MP3.com-Erfinder. Und dann gibt es noch Xandros, glaube ich. Das ist hier, die aus Corel mal entstanden sind. Ich weiß aber nicht, ob die so irgendwie wirklich eine Nutzerbasis haben oder wer das Zeug da benutzt. Ja, Novell hat aber erklärt, dass sie selbstverständlich GPLv3-Software vertreiben werden und so richtig dran vorbeikommen werden sie auch nicht. Also Samba, die haben angekündigt, auf GPLv3 umzustellen. Die GNU Compiler Collection, also der GCC.
Samba hat ja auch Relevanz in dem Feld, weil sobald irgendein Gerät mit Windows sprechen will, muss es praktisch dieses SMB-Protokoll können und dafür ist Samba die Implementation. Heißt, sämtliche Geräte, die mit Windows sprechen wollen, die werden eben dieses Samba enthalten und da kommt dann auch die GPL3 zum Einsatz, zur Wirkung.
Ja, zumal ja die Deals eigentlich auch beinhalten, oder so wird zumindest immer erzählt, dass die Zusammenarbeit zwischen Windows und Linux irgendwie verbessert werden soll, wenn es da solche Abkommen gibt, dass jetzt Microsoft Novell-Lizenzen irgendwie vertickt. Mal gucken, wie das mal später funktioniert. Da gibt es ja auch diesen, na, sagen wir, die Aufgeregtheit um dieses Open XML-Format oder wie das da von Microsoft heißt. Was wohl so komplex ist, dass es eigentlich gar keiner wirklich implementieren kann.
Das ist so der Nachfolger von Word- und Excel-Dokumenten. Ja, stimmt
Genau.
das?
Wo Microsoft gesagt hat, Jungs, stimmt schon, wir haben da immer so proprietäre Binärformate gemacht und haben niemanden richtig erklärt, wie das geht. Dann, die haben sich die Finger wund programmiert, dort Importfilter dafür zu schreiben, andere auch. Also für OpenOffice oder StarOffice. Und jetzt sagt Microsoft, ja, also da es ja nur doch den einen oder anderen gibt, die sagen, offene Dokumentenformate ist schon eine lustige Sache, machen wir auch. Und daraufhin haben sie eben dieses OpenXML-Format jetzt versucht, durch die Standardisierungsgremien zu drücken, wobei da nicht jeder auf deren Zug mit aufspringt, weil es eben einfach so komplex und so kompliziert ist, dass es wirklich ein extremes Hindernis ist, das implementieren zu müssen. Und damit ist die Interoperabilität wieder dahin. Ja, als Musik haben wir heute so ein bisschen ein paar Remixe mit untergesprenkelt unter die Auswahl von Spielen. Vielleicht erkennt ihr das eine oder andere. Vorhin hatten wir Ghosts and Goblins. Ja, vielleicht ja, schreibt es euch auf, wenn ihr
Jetzt
irgendwas
gerade
habt.
eben war Arkanoid dran.
Ach genau. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch ja an durchzockte Nächte dabei. Okay, was haben wir noch so uns aufgeschrieben aus dem letzten Monat? Bei Telefonen ereignet sich ja so einiges. In Deutschland ist es echt schon peinlich, wer da alles schreit, dass er irgendwie dieses komische iPhone da verticken will. Naja, mal gucken. Lustig fand ich, dass der Norweger, der darüber berühmt geworden ist, dass er iTunes gehackt hatte. Ganz wichtig vorher diese DVD-Abspielhürde, weil er wohl einer der,
DCSS.
genau, weil er einer der ersten, die das Ding entschlüsselt hatten.
Er wird auch DVD John genannt.
Deswegen. Und er ist ja immer bei seinen Prozessen ziemlich gut dabei rausgekommen. Und der hatte sich eben das iPhone auch vorgenommen und hat den SIM-Lock, muss dazu sagen, teilweise gebrochen. Man kann dann nämlich hinterher nicht mehr telefonieren mit dem Telefon, aber die ganzen anderen Funktionen hat man. Also,
Moment, war das der SIM-Lock oder die Aktivierung?
ah nee, es war die Aktivierung.
Genau.
Genau. Ja. Also der SIM-Lock ist nicht gebrochen bisher, zumindest uns nicht bewusst. Aber die Aktivierung des Telefons ist gehackt, sodass man das Ding wie ein iPod oder sowas da verwenden kann. Und Bilder groß und klein ziehen kann oder was da so Tolles ist an diesem Display. Auf der anderen Seite gibt es ja eigentlich mehrere Projekte, die Linux auf Handys bringen wollen. Und das, was eigentlich am erfolgversprechendsten ist und wo irgendwie die Sache am meisten stimmt, ist das OpenMoko-Projekt, die jetzt angefangen haben, die ersten Telefone auszuliefern.
Das Neo 1973.
Genau, und wer mal diese Anstrengung dahinter lesen will in dieser Firma dort, der sollte mal von Harald Welte den Blog lesen. Naja, so ist es halt in großen Firmen. Aber der tut mir echt leid, was er da zurzeit durchmacht. Irgendwie gab es da so Sachen, dass die jetzt, wo sie die Telefone shippen wollen, festgestellt haben, ups, haben wir gar keinen Webshop dafür. Naja, und dann hat er versucht, dort aus Malaysia, glaube ich,
Oder Taiwan?
Taiwan, genau, aus Taiwan, das anzukurbeln dort mit Clearing von Kreditkarten und so. Naja, egal. Lustig fand ich dort an der Stelle, dass man das Ding zum selber zusammenbauen in einem Koffer ordern kann. Das ist eigentlich wirklich mal eine schöne Sache, wenn man so in Einzelteilen sein Telefon bekommt und baut es erstmal zusammen. Wobei das jetzt allerdings alles nur, ja, wie sagt man da, Engineering Samples sind für Entwickler. Das ist also noch nichts so für End Verbraucher. Und da lohnt sich es eigentlich auch noch bis in Spätherbst zu warten darauf, weil dann eine stärkere CPU eingebaut werden soll und
WLAN und Grafikbeschleunigung
genau,
und ein
Grafikbeschleunigung.
bessere GPS-Empfänger.
Weiß nicht, aber schon das WLAN ist es, glaube ich, wert zu warten.
Nebenbei gesagt, gibt es auch eine Chaos Radio Express-Sendung über das OpenMoko, falls da Interesse besteht.
Genau, auf chaosradio.de gibt es ja Podcasts zu allen Chaos Radio verwandten Sendungen. Und da gibt es auch eine, die aber schon ein bisschen älter ist, ne?
Zwei, 3 Monate. 2, 3 Monate alt müsste die sein.
Ja. Naja, ein anderer Aufruf noch, passt jetzt nicht ganz in der Reihenfolge. Die Big Brother Awards, die suchen wieder Vorschläge für Leute, die man halt nominieren kann. Was ich auch ganz nett fand, die Akten zum Sachsensumpf, also hier in Leipzig da, diese Porno-Affäre, die sind bei Interpol TV aufgetaucht, zum Teil, aber immerhin, das
Was
ist
ist
also
Interpol TV?
geleakt. Interpol TV ist irgendwie so eine Firma, die irgendwelche Nachrichtensendungen für Magazine und so produzieren. Ja, und die haben dort das Zeug veröffentlicht und da hat man natürlich am Anfang gemunkelt, die wollen sich irgendwie wichtig machen, das sind alles nur Fakes. Aber mittlerweile haben, ich weiß jetzt nicht mehr richtig wer, aber hochrangige Leute aus Sachsen haben mehr oder weniger die Identität dieser Dokumente bestätigt. Also das Zeug stimmt schon, was da steht. Kann man sich mal durchlesen, wenn man so ein bisschen Interesse hat, was so ein Politiker, natürlich nicht alle, sondern nur die schwarzen Schafe, so den Tag über treiben. Ja. Apropos treiben, das war auch eine lustige Sache, gab es einen Rechtsstreit zwischen YouTube und der Ex-Frau von Ronaldo, das ist irgendwie so ein brasilianischer Fußballspieler. Die haben sich halt beim Sex am Strand filmen lassen und haben dann hinterher festgestellt, dass es jemand bei YouTube reingestellt hatte. Und YouTube hatte gewonnen in Brasilien vor dem Gericht und die müssen das nicht löschen. Ja, das, so ein Zeug muss also nicht immer viel Geld kosten. Ja, apropos Geld, gut, das ist echt eine schöne Überleitung. Weiß gar nicht mehr wann, aber vor kurzem jedenfalls erst gab es ja ein Gesetz, dass jetzt der Staat die Möglichkeit hat, Konten abzufragen. Also die können fragen, der und der Mensch, bei welcher Bank hat er ein Konten und können dann, müssen sie aber extra beantragen, in die Konten reingucken, können also sehen, wie viel drauf ist, was für Kontenbewegungen und so waren. Und das natürlich alles, um die bösen Terroristen zu fangen. Mittlerweile hat man den Begriff Terroristen ein bisschen präzisiert. Das ganze Instrument wird jetzt gegen Hartz-IV-Empfänger eingesetzt, dass die also nicht eventuell noch irgendwo einen Euro zu viel auf einem Konto liegen.
Aber ich erinnere mich noch dunkel, da gab es doch mal sowas wie ein Bankgeheimnis.
Genau, und irgendeine Sparkasse, ich habe jetzt aber vergessen, wo das war, in irgendeinem Dorf, die hatten auch dagegen geklagt, haben aber verloren. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, jawohl, da müssen wir schon mal hingucken. Wenn man jetzt denkt, ein Konto in der Schweiz hilft, Jan Ulrich muss gerade feststellen, dass es nicht so ist. Irgendwie bei einer Hausdurchsuchung oder sowas haben sie gesehen, wo er da ein Konto hatte, irgendwo in der Schweiz. Und er hat versucht, sich dagegen zu wehren gerichtlich, dass eben dieses Konto auch abgefragt werden darf. Hat er verloren. Die Unterlagen darüber, die gehen wohl gerade an irgendeine Staatsanwaltschaft. Eine Bitte, die wir noch bekommen haben, am 4. November ist der Linux-Infotag wieder hier in Dresden und die Jungs haben den Call for Papers jetzt rausgegeben. Wenn ihr irgendwie Vorträge habt, die ihr dort präsentieren wollt, geht mal auf die Webseite www.linuxinfotag.de und reicht einen Talk ein.
Mal was ganz anderes. In Brasilien ist jetzt ein Computerspieler entführt worden. Was erstmal nicht weiter schlimm ist, er war halt Online-Gamer. Sein Account soll ungefähr 8000 Euro wert gewesen sein. Er ist über einen gefakten Orkut-Account angelockt worden, hat dann daraufhin eine Knarre an den Kopf gehalten bekommen, mehrere Stunden lang, und hat halt nichts gesagt. Noch was anderes, Vorratsdatenspeicherung gab es am 21.07. vor der Altmarkt-Galerie. Eine nette Aktion, das war halt sehr schön angesehen und zu sehen. Statements klebten...
Warst du dort?
Ja, ich war da, wenn auch eher zufällig. Statements haben auf dem Asphalt geklebt, die haben auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, genauso wie die ganzen Leute, die mit den Kameras auf dem Kopf umhergelaufen sind. Man musste sich ziemlich viele provokative Fragen anhören, was aber anscheinend nichts gebracht hat, weil Studenten, die zwar zugegeben haben, File-Sharing ohne Ende zu betreiben, doch der Meinung sind, dass man solche Verbrechen mit der harten und eisernen Hand verfolgen sollte. Ansonsten würde ich in dem Zusammenhang auch nochmal dazu aufrufen, sich an der Sammelklage gegen die Vorratsdatenspeicherung zu beteiligen. Und da gibt es auf c3d2.de oben rechts in der Ecke ein schönes Eselsohr.
Wo man draufklicken kann.
In dem Eselsohr ist der Bundesinnenminister Schäuble zu sehen.
Genau. Und als Abschluss des Newsblogs heute ein Zitat von Professor Fitzmann aus Dresden. Terroristen wollten die Gesellschaft ändern, die Innenminister haben es geschafft. Eine Sache haben wir natürlich doch noch vergessen. Zurzeit ist ja hier der große Harry Potter Hype, also da ist der Film rausgekommen. Dass man sowas in Fallschirmbörsen schnell findet, ist klar. Das super gut gehütete Geheimnis des neuen Buchs ist da natürlich auch schon aufgetaucht. Zuvor hätten wir eigentlich in der letzten Sendung schon berichten müssen, ist uns da ein bisschen durch die Lappen gegangen, gab es eine Meldung auf Full Disclosure, das ist so eine Security-Mailingliste, dass da ein paar Leute dem Verlag ein Standardvirus hingeschickt haben, sind daraufhin auf Rechnern von dem Verlag eingedrungen und haben sich das Manuskript runtergeladen und hatten dann so irgendwie gesagt, wer wann wo auf welcher Seite stirbt, und es klang alles ziemlich authentisch. Ist ein bisschen schade, dass es sich rausgestellt hat, dass es eben doch nicht so war, weil die Sachen, die sie reingeschrieben haben, sind ja nur bewiesen, dass sie anders sind. Also ja, das Mädchen, was da erst sterben sollte, das bekommt er dann noch viele Kinder im richtigen Buch. Eine andere Geschichte dazu noch zu Harry Potter. Irgendwie haben ja ein paar Versender schon ein paar Tage eher angefangen, was für die Kundenfreundlichkeit zu tun, haben das Buch einfach eher verschickt. Da ist dann jemand auf die Idee gekommen, na, da knipse ich das mal ab mit meiner kleinen Canon-Knipse und pack das halt in eine File-Sharing-Börse. Und daraufhin hat dann Canon gesagt, gar kein Problem, da gucken wir doch mal in den EXIF-Daten. Und da haben sie dann also die Seriennummer von der Kamera gefunden. Daraufhin wussten sie ungefähr, in welche Region das Ding verkauft wurde. Und haben
Moment,
dann gesagt,
was sind EXIF-Daten?
Na, wenn ich irgendwie ein Bild mache mit einer Digitalknipse, dann interessiert jetzt nicht viele Leute, aber Fotografen schon, dann will ich eigentlich wissen, mit welcher Blende, mit welcher Belichtungszeit ist das Ding geknipst, gab es irgendwie Gegenlicht. Es gibt Kameras mit Gravitationssensoren, die können dann also automatisch das Bild um 90 Grad drehen, wenn ich es irgendwie hochkant geknipst habe. Und da gibt es ziemlich viele Daten, die meisten Programme, da gibt es dann irgendwo einen Knopf, da kann man sich das angucken.
Das ist aber ein ganz alter Trick. Es gab auf dem 21.3 war das, glaube ich, einen Vortrag über die Vorschaubilder, die in den EXIF-Daten gespeichert wurden. Und dann sah man da zum Beispiel noch retuschierte Ex-Freunde und solche Dinge.
Ach so, das ist auch eine lustige Sache, genau. Also wenn man Bilder weitergibt, dann sollte man vielleicht irgendwie ein bisschen das Format noch ein paar Mal konvertieren, also einmal reicht in dem Fall, und darauf achten, dass diese EXIF-Daten dann raus sind. Ja, jetzt gibt es jemanden, der vielleicht doch ein bisschen zittert. Canon hat, das fand ich übrigens auch interessant, gesagt, die Kamera ist ungefähr 3 Jahre alt, da müssen wir mal gucken, da war die bestimmt schon mal zur Reparatur. Und wenn ich die natürlich zur Reparatur gebracht habe, dann ist der Eigentümer relativ klar. Naja, so viel noch als Nachtrag zu Harry Potter. Okay, aber kommen wir mal zum Thema, das ja heute freies Wissen ist. Ja, gibt es 2 Begriffe, frei und Wissen. Zu frei, da kann man erstmal die Philosophen befragen, was denn das alles so bedeutet. Ich mache es mir leicht, ich gebe mal an unsere Wikipedia-Leute, die wir hier im Studio haben, die Frage, was ist denn freies Wissen?
Frei in der Form, dass man es frei nutzen kann und halt eben im Gegensatz zu Freibier auch frei editieren kann und auch frei weiter nutzen kann, also auch in der Form veröffentlichen kann als Buch und dergleichen.
Das heißt also, die Inhalte, die jetzt, sagen wir, so ein Wikipedia-Artikel hat, die kann ich erstmal lesen, ohne dass ich dafür irgendwas bezahlen muss.
Das auf jeden Sinne, Fall. Und dass man halt eben auch nicht mit Werbung zugebombt wird.
Na, das impliziert das frei, aber noch nicht.
Das mag schon sein, aber.
Bedeutet aber, dass ich halt, wie du schon gesagt hast, auch die Sachen verändern kann, dass ich sie für mich benutzen kann.
Ja.
Solange ich den Autor nenne oder unter welcher Lizenz steht das Ganze?
Der Lizenz, was bei der Wikipedia der GFTL ist. Und entsprechend, dass man sie, ja, den Autor nennen muss, die Lizenz nennen muss und sich daran halten muss.
GFGL bedeutet also, ich muss Autor und Lizenz nennen, wenn ich irgendwas aus der Wikipedia zitiere. Ich kann es also jetzt nicht irgendwie als ist mir eingefallen verkaufen.
Genau.
Und wer ist denn eigentlich der Autor? Weil in der Wikipedia können ja irgendwie ganz viele Leute mitschreiben, habe ich gesehen.
Das wohl war. Da kann man halt eben dann entsprechend darauf verweisen, auf die Autorenliste, die dem Artikel zugrunde liegt. Die sie dann mitnennen, die Hauptautoren.
Okay, also frei bedeutet, ich kann das Zeug weiterverwenden, solange ich mich an die Lizenz halte von der ganzen Sache. Und frei bedeutet also, dass ich eine relativ geringe Schwelle des Zugangs habe. Also Wikipedia gibt es ja nur im Internet, ist klar.
Wir arbeiten jetzt auch an Barrierefreiheit, um zum Beispiel auch Behinderten den Zugang zu erleichtern in bestimmten Formen. Und ja, in jeder Form auch frei.
Und halt eben auch, dass die Wikipedia auf freie Software aufsetzt und den Servern auch ein freies Betriebssystem zugrunde liegt. Grundgedanken, ja.
Okay, weil im Hacking ist ja eigentlich dieser Begriff Information must be free so wirklich ganz, ganz stark in den Grundsätzen verankert, wo einfach, also so die, ne, wenn man so an die Urgesteine denkt, ich glaube, die...
Ja, genau, steht in der Hackerethik. Und die ist von wann?
Mitte 80er Jahre, oder?
Ja, Mitte 80er, bestimmt.
Wir haben ja zum Glück so eine Soufflöse im Off, die uns dann immer Bescheid sagt. Ja, ungefähr Mitte 80er. In der CCC-Hackerethik gibt es den Satz...
Ich habe jetzt gerade kein Netz.
Freie Daten nutzen, private Daten schützen. Oh Gott, peinlich.
Ja, genau so.
Was man zu dem Thema noch sagen kann, ist, dass bei der Wikipedia halt eben auch der komplette Prozess frei zugänglich ist. In der Form. Man kann also sehen, wie ein Artikel entstanden ist, wer wann was geschrieben hat, in welcher Form und was beigetragen hat. Und daran auch feststellen, ist die Information richtig oder vielleicht bedenkenswert.
Um nochmal zurückzukommen auf die Zwischenfrage von vorhin, jeder kann editieren, also gemäß der Lizenz, in dem Fall nur FDL, bestimmte Version, ist es so, dass eine Historie eben geführt wird über den Artikel. Und dass dort eben zeitlich festgehalten ist, dass eine Änderung gemacht wurde und im optimalen Falle wer und im noch optimaleren Falle kann ich über die Benutzerseite dann auch sehen, ob diese Person übers reale Leben erreichbar ist, was die Lizenz aber in dem Sinne nicht fordert.
Okay, vielleicht machen wir erstmal kurz eine Musik. Wir machen dann weiter. Okay, also wir reden jetzt nochmal ganz kurz über die Lizenz, die da zugrunde liegt. Vielleicht könnt ihr einfach dazu noch ein bisschen was sagen.
Genau, also die NURFDL ist eine Lizenz, die quasi aus der Software-Szene kommt, wo quasi sichergestellt werden sollte, dass wenn jemand ein Stück Programm programmiert hat, dass dieses Programmstück von anderen genutzt werden kann, eingesehen werden kann, um es zu verstehen und weiterentwickelt werden kann und trotzdem gesichert wird, dass man sehen kann, wer hat an dem Code rumgeschraubt. Diese Lizenz wurde irgendwann 2001 für die Wikipedia dann verwendet.
Aber Moment, ist das nicht deckungsgleich mit der GPL? Die ja eigentlich für Software ist?
Richtig, ich wollte es gerade andeuten, also die Lizenz wurde 2001 quasi aus dem Softwarebereich einfach übernommen. Man hat sie gesagt, was man hier nehmen kann für Software, das kann man auch für Dokumentation. Okay, die Dokumentation ist eine kleine Weiterentwicklung der GPL, das könnte natürlich sein.
Ah, da liegen dann bestimmt die Unterschiede, ja.
Also wer die Details dann mal wissen will, der kann in der Wikipedia unten rechts den Link verfolgen und sich die mal im kompletten Text durchlesen. Da stehen dann auch so Feinheiten drin, dass man ab 10 Seiten ein Deckblatt braucht oder dergleichen.
Also meiner Ansicht ist es wohl so, dass die GPL die Lizenz für den Source Code an sich ist und die NuFDL für die Dokumentation zum Source Code. Und da hat man eben dann gesehen, alles klar, die Lizenz eignet sich, um zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen, wer hat an der Dokumentation des Programms gearbeitet. Und deshalb wurde die erstmal verwendet. Später stellte sich dann heraus, wenn man mal in Druckform gehen will oder wenn man mal einzelne Teile irgendwo abbilden will in irgendwelchen Druckmedien oder anderen, zum Beispiel wenn man eine CD rausbringt oder so, dass es dann wieder schwierig ist, weil dann gemäß Lizenz die Autorenliste, die sich ja bei Wikipedia dann über mehrere A4-Seiten, der Artikel ist meinetwegen 3 Absätze, aber die Zahl der Autoren überstreckt sich dann über mehrere A4-Seiten.
Das ist prima. Habt ihr so ein Ding schon mal gedruckt? Ich meine, das stelle ich mir jetzt echt gerade lustig vor. Ja, wenn da alle Autoren genannt werden müssen, da ist ja der Abschnitt größer als das Eigentliche, was man da kaufen will, oder?
Richtig. Also das ist noch nicht mal der größte Bereich. Wir haben das gemacht beim Wikipedia-Tag 2006. Da haben wir gesagt, wir drucken die Wikipedia. Also die Leute konnten an unseren Stand kommen und konnten sagen, hey, wir wollen den und den Artikel gedruckt haben. Und der größte Teil ist dann die Lizenz selbst. Also die Lizenz selbst muss auch mit beim Artikel ausgeliefert werden. Also in der Lizenz steht geschrieben, dass die Lizenz selber mit ausgeliefert werden muss.
Und aha, aber es gibt ja dieses Feature bei der Wikipedia, dass man sich einen Artikel als Druckversion geben lassen kann. Also wo jetzt so die Seitenleiste fehlt zum Beispiel. Und da ist aber nicht die Lizenz dabei.
Von der Lizenz her ist es auch frei dargestellt, dass man für privaten Gebrauch und dergleichen, wenn man das nicht weiter vervielfältigen will, soweit, kann man das auch ohne Lizenz frei benutzen in der Form. Aha. Grenze. Für uns ist die Lizenz einfach in der Form wichtig, dass wenn jetzt ein Tornado kommt oder ein Hurricane und uns die Server in den USA abschmieren oder sowas, oder da irgendwie sich die politischen Verhältnisse ändern, wir halt eben das auch komplett nach Deutschland ziehen könnten oder anderweitig frei verwenden könnten. Dass es halt eben immer sichergestellt ist, dass die Arbeit, die wir reingesteckt haben, erhalten bleibt.
Ich glaube, Clemens wäre besser, oder? Als Deutschland.
Wohl wahr.
Okay, aber bloß mal zusammenfassend, das Wichtige an dem Begriff frei hier ist, dass ich das Zeug erstmal, dass ich freien Zugang habe, dass ich das Zeug frei verwenden kann und dass es mir niemand jetzt irgendwie wegnimmt und dann das irgendwie in einem anderen Cover in die Ladenregale bringt.
Oder? Also wenn zum Beispiel jemand eine Raffinesse entwickelt auf Basis des Source Codes, den zum Beispiel du erstellt hast, dann muss auch diese Raffinesse dann wieder verfügbar sein. Er kann dann nicht sagen, hey, jetzt habe ich was Tolles da weiterentwickelt und ich nutze das jetzt und ich sage quasi nicht, wie ich es gemacht habe.
Prima, ich hätte ja fast Lust, jetzt hier in diese ganze Patentsache und so reinzugehen, aber das ist nicht ganz Thema heute. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, eine Sendung zu Softwarepatenten. Gehen wir mal ein bisschen raus. Wikipedia. Ich meine, ich glaube, die Seite hat mittlerweile jeder gefunden. Wikipedia ist ja jetzt so eine der 10 größten, oder in der Top 10 zumindest, der meistbesuchtesten Internet-Webseiten. Was meint ihr denn, wie ist es denn dazu gekommen, dass so viele Leute sich irgendwie auf dieses Projekt gestürzt haben? Ich meine, haben die Leute nichts Besseres zu tun, als sich abends oder wann auch immer hinzusetzen und da jetzt Informationen zusammenzutragen, die in so einer Wiki-Syntax da in ihren Webbrowser reinzuklappern und ja, was ist die Motivation dafür, überhaupt bei dem Projekt mitzumachen?
Da würde ich ja erstmal sagen, dass wir unseren größten Erfolg eigentlich bei der Leserschaft haben, in der Form. Also Leute, die noch nicht mal unbedingt festgestellt haben, dass man da auch editieren kann, in der Form. Aber sie haben halt eben festgestellt, dass die Seite recht übersichtlich aussieht, werbefrei ist und sie vor allen Dingen auch ihre Informationen schnell finden und immer in einer Form finden, wie sie sie finden wollen. Also unter einem neutralen Standpunkt geschrieben, soweit, dass man nicht erst bei jeder Webseite überlegen muss, mit welcher Motivation ist das geschrieben, was ist, will derjenige verkaufen oder dergleichen. Dass es von vielen geprüft ist, meist allgemein, und dass sie halt eben damit relativ zufrieden waren. Das wäre zumindest erstmal die Motivation für die Leser.
Für den Leser, genau. Die Motivation, die vielleicht einen Schritt davor kommt, für den Schreiber, liegt darin, dass wenn ich mich einmal hingesetzt habe zu einem Thema und ich habe mir was ausgearbeitet und ich habe es soweit verstanden und ich habe es quasi in eine kurze Form gefasst, ist es natürlich interessant, diese Erkenntnis schneller verfügbar zu machen für andere, dass andere quasi sich den Erarbeitungsprozess sparen und schneller an die Information herankommen können. Und bei der Wikipedia hat sich durch die Struktur der Software, durch die innere Verlinkung, durch den sauberen Quelltext, der dann ins Netz gestellt wird oder generiert wird, und durch die, sagen wir mal, suchmaschinenfreundliche Gestaltung, hat sich das so entwickelt, dass Suchmaschinen diese Seiten gut indizieren konnten, also ein gutes Ranking erzeugt wurde und letztlich dann auch gute Suchergebnisse in großen Suchmaschinen erzielt wurden. Und das ist eigentlich eine Motivation für den Schreiber, wo er sich sagt, das, was ich jetzt gemacht habe, das ist auch wirklich verfügbar. Die Leute finden es, die können es nutzen. Und in der Folge kommt dann, dass wenn andere dann im gemeinschaftlichen Prozess dieses Wissen mit weiterentwickeln, dass ich dann wieder drüber schaue, stimmt das jetzt noch? Ich habe meinetwegen einen Artikel gestartet oder habe einen Großteil beigetragen. Ist es noch richtig? Ist es aktuell, was dazugekommen ist?
Wie macht ihr das als Hardcore-Wikipedia-Benutzer? Ihr habt dann die Beobachtungslisten, ja?
Genau, die bekommt man, sobald man sich angemeldet hat. Da gibt es rechts oben so einen kleinen Button. Und da muss man auch keine persönlichen Daten oder dergleichen angeben. Und sobald man sich da angemeldet hat, kann man halt eben sagen, den Artikel finde ich interessant, an dem habe ich mitgeschrieben, den will ich beobachten. Und dann bekommt man halt eben übersichtlich angezeigt, die Artikel, an denen sich was geändert hat, die einen interessieren. Ansonsten hätte man bei den 500, 600.000 Artikeln keine Chance mehr, die noch zu beobachten in der Form.
So viel sind es zu Zeiten der deutschen Wikipedia, ja?
In der Richtung, ja.
Deutschsprachigen, ja. Ja, also wenn man das auch mal vergleicht, es gibt ja auch noch andere Sprachen. Im Prinzip sind fast alle Sprachen der Welt mit abgedeckt. Also wenn man es sieht, die Englische ist natürlich von der Anzahl der Artikel schon die umfangreichste, weil ja die meisten englischsprachig auch sind. Und es gibt dann auch noch ja, wirklich ganz exotische Sprachen, auch Sprachen, die eigentlich kaum jemand spricht. Und insgesamt sind es schon mehrere Millionen Artikel, die da entstanden sind. Und bei der Deutschen sehe ich gerade auch, also mal um den aktuellen Bezug herzustellen, haben wir derzeit im Moment gerade 614.541 Artikel. Und das Wachstum ist auch sehr groß. Also es entstehen teilweise am Tag in der deutschen Wikipedia so um die 500 neue Artikel. Bei der englischen sind es natürlich dann etwas mehr.
Dazu hätte ich was anzumerken, und zwar, man spricht immer von, es entstehen Artikel. Das trügt ein bisschen. Also es entstehen, also täglich werden so 2000 Artikel angelegt, davon fliegen 1500 wieder raus, weil es kurze Kommentare oder Zitate Spam. Sind. Spam, genau.
Und Vandalismus.
Vandalismus etc., da können wir dann nochmal drauf eingehen. Aber diese entstandenen Artikel, diese 500, das sind teilweise Dreizeiler, Fünfzeiler, kleine Absätze oder eine Übersichtsbox mit dem Bild. Also das sind keine vollwertigen Artikel, wo man sagen würde, das ist jetzt eine runde Information zu diesem Begriff. Also man muss da wirklich vorsichtig auch mit der Definition umgehen, wo man schon genauer dann feststellen kann, ob ein Artikel was zählt, ist dann, wenn er durch bestimmte Gremien durchgelaufen ist, wie zum Beispiel die lesenswerten Artikel oder die exzellenten Artikel, wo sich auch die Kritiker ans Werk gemacht haben und gesagt haben, das finde ich nicht, dass das toll ist. Ich habe schon mal einen exzellenten Artikel geschrieben und das, was hier steht, das kannst du vergessen. Von mir gibt es da keine, sage ich mal, Zustimmung. Und das ist.
Was sind das für Gremien? Wie setzen die sich zusammen? Wie arbeiten die?
Also die Entwicklung der ganzen, sag ich mal, Strukturen sind völlig frei. Also ein Wiki bedeutet, es gibt verschiedene Namensräume. Also es gibt den Artikelnamensraum, wo die Artikel an sich stehen, den Benutzernamensraum, wo jeder Benutzer sich Arbeitshilfen schaffen kann oder sich selber darstellen kann. Und dann gibt es auch einen Wikipedia-Namensraum und andere Namensräume, Portal-Namensraum und so weiter. Und in diesen Namensräumen hat sich dann einfach durch den freien Prozess, und da kann man wieder die Freiheit sehen, in der Wikipedia-Regel lautet zum Beispiel, brich alle Regeln, also die Leute schaffen sich Regeln und es kommen wieder neue, die brechen diese Regeln. Und dadurch, wenn sich viele Leute auf einem Haufen finden, die bestimmte Ziele haben, kann man beobachten, dass sich sinnvolle Regeln durchsetzen, weil diese Regeln werden nicht ständig torpediert, die funktionieren, es gibt Leute, die das gut finden. Und da haben sich Sachen wie...
Da ist also eine ständige Dynamik drin, ja?
Eine Dynamik, richtig.
Was würde denn passieren, wenn ich jetzt selbst sagen würde, ja, ich bin jetzt ein Gremium und benenne ein paar Artikel lesenswert?
In dem Falle würden die Wikipedianer oder ein Teil der Wikipedianer sagen, lesenswert gibt es schon, deshalb musst du dir einen anderen Namen ausdenken und müsstest dann natürlich begründen, warum du zum Beispiel deine Artikel... zum Beispiel abends lesenswert nennst, aus welchem Grund, aus welchen, und wenn die Mehrheit oder ein Teil der Leute, es geht nicht immer um Mehrheitsentscheidungen, also gerade bei Lesenswertentscheidungen oder bei Löschanträgen zum Beispiel, geht es nicht darum, dass du 30 Leute gefunden hast aus deiner Stadt, die gesagt haben, hey, den Artikel über diese Kneipe will ich drin haben. Wenn da ein Argument dabei ist, was einfach sagt, das ist nicht relevant ist oder...
Ja, aber jedes Argument hat ja auch ein Gegenargument.
Richtig, bloß...
Dafür gibt es dann die Diskussionsseiten und da können dann richtige Diskussionen entstehen.
Gerade am Beispiel der lesenswerten Artikel ist es so, dass man da halt eben den Artikel, den man gerne lesenswert haben möchte, schreibt man dann auf eine Kandidatenseite soweit und dann läuft wirklich ein demokratischer Prozess, ein Abstimmungsprozess mit Pro und Contra oder abwarten, mal in 2 Monaten schauen, ob der Artikel besser geworden ist. Und daraufhin, wenn sich da eine Mehrheit bildet, dann bekommt er halt eben diesen Status.
Zum Diskussionsseiten ist richtig, schöner Einwurf. Und zwar, jede Seite der Wikipedia hat eine Diskussionsseite. Und die Diskussionsseite dient quasi, um den Inhalt dieser Seite zu diskutieren. Also bei Artikelseiten geht es halt um den Artikelinhalt. Bei Projektseiten oder Wikipedia-Unterseiten geht es halt darum, ob diese Art und Weise sinnvoll ist, ob man es anders machen könnte und so weiter. Die Leute schweifen dann manchmal auch ab und fangen dann an, in zum Beispiel Artikeldiskussionsseiten eben sich zu unterhalten oder ihre Meinung kundzutun. Solche Sachen werden eben teilweise auch kommentarlos entfernt, was auch wiederum definiert bzw. niedergeschrieben ist in den Beschreibungsseiten, was Wikipedia nicht ist, was Wikipedia ist. Es gibt da gewisse Grundsätze, kann man alles nachlesen.
Ja, dass wir halt im Arbeitsprojekt sind, wo es um die Sache gehen soll, ein Lexika zu schreiben in der Form. Aber gerade bei den Diskussionsseiten sind wir also gerade darauf angewiesen, dass von außerhalb wirklich fachmännische Ratschläge kommen oder Kommentare dazu zu einem Artikel, zu einem bestimmten Sachverhalt.
Und dass jemand anonym kommen kann, Diskussionsseite aufrufen kann und sagen kann als Arzt, Leute, hier stimmt was nicht. Ich kann das jetzt nicht begründen, ich habe euch jetzt keine Quelle, aber hier stimmt irgendwas nicht. Werden Leute wieder hellhörig und sagen, hey, was denn? Und gucken nach und so weiter. Also die Möglichkeit, einen Stein des Anstoßes zu machen, ist sehr, sehr gering. Und das ist ein großer Effekt, um fruchtbare Inhalte zu erzeugen.
Ja, ich muss sagen, ich teile auch die Erfahrung, dass ich, wenn mir jetzt ein Artikel zu dürftig ist auf den Diskussionsseiten, dann wirklich noch zumindest ein paar Links finde, die mir noch ein bisschen was mehr erklären.
1970s, New York graffiti, rapping, and breaking became the prime expressions of a new young people's subculture called hip-hop. Graffiti is the written word, there's the spoken word of rap music, and then there's the acrobatic body language of dancers like breaking.
Wait a minute.
Before we get started,
we turn back the clock.
Okay, also jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre jetzt irgendwie so ein Held der Zeitgeschichte und finde jetzt in der Wikipedia einen Artikel über mich und denke mir, das Bild gefällt mir nicht, da habe ich ja graue Haare, dabei färbe ich zwar meine Haare nicht schwarz, aber die sind nun mal so dunkel. Und wenn da jemand was anderes behauptet, verklage ich den. Und auch sonst so ist irgendwie das, was da drin steht, gefällt mir nicht so richtig. Das könnte man schöner darstellen. Also fange ich jetzt an und was muss ich dann machen, wenn ich es verschönern will?
Findet, der über sich selber handelt, hat man entweder was falsch gemacht oder ist halt eben berühmt und hat damit die Relevanzschwelle überschritten, soweit.
Sagen ja, also ich bin hier so ein relevanter zeitgeschichtlicher Typ, der unglaublich wichtig ist.
Ja, dann findet man auf der Seite oben einen Bearbeiten-Button, der nennt sich Seite bearbeiten in der Form. Dazu muss man auch noch nicht mal angemeldet sein in der Form. Und was dann passiert, ist praktisch, dass sich ein Fenster öffnet und da ist relativ hässlicher ASCII-Text drin in der Form. Und den kann man aber bearbeiten. Und da findet man zum Beispiel Teile drin, die stehen in drei Anführungszeichen. Die sehen im Originaltext dick fettgeschrieben aus in der Form. Oder Überschriften, die sind von Ist-Gleichzeichen eingerahmt in der Form. Und das ist eigentlich so, wie das Wiki funktioniert. Wie der Text eingeschrieben wird, auf eine relativ einfache Weise, die sehr angenehm zum Schreiben ist, wenn man sich erstmal eingefuchst hat.
Will ich kurz zwischenhaken? Die Frage war ja, wenn ich selber dieser Mensch bin, sollte ich mich ja tunlichst vielleicht nicht selber in meinem Artikel vergreifen, weil ein wichtiges Wiki-Prinzip ist der neutrale Standpunkt und ich selber kann über mich selber wahrscheinlich am schlechtesten neutral berichten.
Ja, aber jetzt stell mir vor, ich bin Politiker und die Wahlen stehen an, dann möchte ich nicht, dass jede Kindheitssünde, ich habe da früher mit Steinen auf Polizisten geworfen, drinsteht, sondern ich habe jetzt einen schicken Anzug und will die Welt retten. Sowas finde ich dann schöner.
Dann sollte man das vielleicht auf die Diskussionsseite schreiben in der Form und auch die Frage dann stellen, ob da nicht auch Persönlichkeitsrechte irgendwo verletzt wurden über Sachen, die man zum Beispiel nicht im Netz veröffentlicht haben will. Zum Beispiel den Namen der Kinder, die überhaupt nicht ins Netz gehören.
Wobei so eine ähnliche Geschichte schon mal vorgekommen ist. Da wurden in irgendeinem Wahlkampf Artikel verändert von einem Politiker und schlechte Sachen reingeschrieben. Und später rausgekommen, die IP-Adressen, die es verändert haben, die stammen aus dem Deutschen Bundestag. Also die Politiker sind auch nicht so ganz die neutralen Leute. Schon gar nicht, wenn es um Wahlkampf geht.
Na, ich glaube, bei den Amis gibt es ja auch viele Beispiele für sowas. Und ne? Was mich jetzt aber interessiert, ihr sagt Neutralität und das ist alles ganz wichtig und dass Sachen halt so dargestellt, also dass Sachen immer aus mehreren Perspektiven dargestellt werden. Und das ist halt so ein bisschen ne, also es ist jetzt auch wieder so ein Begriff Realität und was wirklich geschah und so. Aber ihr versucht es ja schon so in etwa darzustellen, wie es viele Leute wahrnehmen. Wie stellt ihr denn sicher, dass solche Artikel halt neutral sind?
Genau, wir versuchen das. Und wir schaffen das aber eigentlich nur, wenn möglichst viele Benutzer in die Wikipedia kommen als Editoren, die aus möglichst vielen Bereichen kommen mit verschiedenen Anschauungen und es damit dann zu einer halbwegs vertretbaren, objektiven Erstattung kommt, also Beschreibung kommt. Ja.
Also quasi nur, wenn die Gegner als auch die Befürworter sich an einem Punkt treffen, kommt es zu einer neutralen Meinung. Also die Grundprinzipien der Wikipedia sind ja: Zum einen, wir schreiben eine Enzyklopädie. Zum zweiten, wir wollen versuchen, das neutral darzustellen, möglichst neutral. Zum dritten, wir wollen uns an die Lizenz halten. Und zum vierten, wir wollen uns nicht gegenseitig, also keine persönlichen Angriffe. Und diese Menschen treffen, also es muss sichergestellt werden, und das wird sichergestellt durch viele Suchmaschinen und durch quasi bereits errungene Qualität, die sich herumspricht, dass Gegner und Befürworter kommen. Und dadurch kommt es in einen Prozess, wo um Kleinigkeiten quasi gestritten wird, die Waage bewegt wird und eine Art Neutralität erzeugt wird. Also ein einzelner Benutzer kann das nicht, aber die Masse von Menschen und die Masse von Interessenten.
Das heißt also, das Streiten um Kleinigkeiten ist auch wichtig, weil ja vor allem die deutsche Wikipedia immer den Ruf hat von Bürokratie und so.
Das wohl war, aber nur wenn man sich auch um die Kleinigkeiten streitet, erreicht man dann auch irgendwo Exzellenz oder einen genauen Punkt in der Form. Und halt eben, um diese Neutralität zu erreichen, halt eben einerseits, dass möglichst viele Leute kommen aus unterschiedlichen Bereichen und sich halt eben auch jeder Autor möglichst selber dazu zwingt, möglichst neutral zu schreiben. Also selbst wenn er eine andere Meinung hat, kann er ja auch durchaus die Gegenargumente mal aufführen in der Form.
Kurz zur Bürokratie, es etablieren sich quasi Vorschriften, um gewisse Weisen durchzusetzen, aber man muss immer bedenken, die Vorschriften haben sich nur entwickelt, weil jemand mal gesagt hat, ich mach's mal so. Und auch ein Grundprinzip in der Wikipedia ist, brich die Regeln. Ja. Das heißt, mach was Neues und nur dann können andere das sehen, gucken in der Historie nach, das wird dann vielleicht wieder rückgesetzt, weil gerade, wie du sagtest, was Bürokratisches greift, das habe ich dort und dort gelesen, das darf man nicht, das setzen wir zurück auf die alte Version. Aber trotzdem können andere Leute das sehen und sagen sich, Mensch, vielleicht ist das doch nicht so gut. Also die Bürokratie setzt sich in dem Sinne nicht durch.
Halte ich nochmal für einen guten Hinweis, dass man also auch wirklich mal auf die Historie-Seite geht und mal guckt, wie sich so ein Artikel entwickelt hat und was es da halt an anderen Meinungen noch so mit drin gab.
Ist eine super, super Geschichte. Also die ganz große Kraft liegt in dieser Historie, weil nur über die Historie kann ich Bewegungen und Abläufe noch nachvollziehen. Und diese Nachvollziehbarkeit, die garantiert mir, wenn irgendjemand schleichend versucht, Meinungen zu machen, Sachen zu prägen und zu verändern, dass ich in der Historie sehen kann, aha, ich kann zum Beispiel eine Version von 2003 mal vergleichen mit jetzt. Und ich kann dann sehen, aha, das hat sich getan. Also selbst wenn der Prozess schleichend ist, kann ich mir beliebige Ecksteine suchen und gucken, was hat sich getan. Und das ist eine ganz große Kraft, die man im normalen Leben selten findet. Man befindet sich im Jetzt, im Fluss, aber man verliert leicht den Bezug über die Zeit, was tut sich. Und das kann über die Historie verhindert werden.
Da würde ich gerne nochmal erklären, wie man sich die Historie anschaut soweit. Da gibt es auf jedem Artikel oben einen Button mit Versionen und Autoren. Und da bekommt man halt eben angezeigt, wann von jemandem bestimmtes was editiert wurde soweit und hat da so Punkte in der Form, die man anklicken kann und kann dann halt eben zwei Versionen sich auswählen und sagen, diese gewählten Versionen miteinander vergleichen und bekommt dann auch wirklich nur die Änderungen angezeigt in einer übersichtlichen Form.
Das könnt ihr jetzt mal zu Hause ausprobieren und wir spielen euch ein Lied dazu.
Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, da müsste der Eintrag doch da sein. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Ich kann doch nicht real sein, das ist schon mal klar. Meine Existenz ist für mich höchst umstritten. und such ich bei Google, wird doch schwer gelitten. Nicht mal 1000 Treffer, was heißt das hier schon? Bei Milliarden Seiten scheint das fast wie Hohn. Nur weil da mein Name steht, steht da noch nichts über mich. Und in der Bildersuche sieht keiner mein Gesicht. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste ein Tag doch da sein. Bei YouTube läuft kein Video mit mir im Abspann. Das wäre immerhin ein Indiz, du bist am Leben, Mann. Im Duden such ich vergeblich, naja, war zu erwarten. Telefonbuch gibt mir Hoffnung und Branchenbücher Arten. Doch das ist alles regional und vielleicht gefälscht. Es gibt nur eine Sache, die als Beweis zählt. Neben Sigmund Freud bei Dumbo und Plektrum sollte doch auch ich stehen, Wikipedia Ergosum. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste ein Eintrag doch da sein. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste ein Eintrag doch da sein.
Okay, wir möchten jetzt noch ein bisschen über Technik hinter der ganzen Wikipedia-Seite reden. Man gibt ja oben immer nur irgendwie wikipedia.org und davor vielleicht de oder en oder sowas ein. Es gibt auch eine deutschen Domainnamen, also wikipedia.de, aber so ein Zeug wollen wir jetzt alles gar nicht reden. Ihr hattet vorhin gesagt, dass es die Wikipedia also auch in exotischen Sprachen gibt und unglaublich viele Millionen Einträge und Zeugs. Das muss ja eigentlich ein ziemlicher Aufwand dahinter sein. Was mich erstmal interessiert ist, wie das so servertechnisch aussieht. Stehen die Dinger dann so überall immer im Land rum oder wird das gesponsert? Wer bezahlt das? Steht
welche
das alles?
Software kommt da zum Einsatz?
Genau, welche Software kommt da zum Einsatz? Ja, wer programmiert das? Gab es das schon?
Warum PHP?
Warum MySQL?
Ja, also das Ganze läuft auf ungefähr, ich schätze mal, 400-500 Servern. Ich weiß noch den Stand von vor einem Jahr. Da waren es ungefähr 300 Server.
Und die stehen jetzt über die Welt verteilt?
Also die wichtigsten stehen in Florida, in den USA, in einem Rechenzentrum. Und dann gibt es noch verschiedene in Europa und Asien. Die Rechenzentren wurden jeweils gesponsert, einmal von Yahoo und einmal von einem niederländischen Provider. Aber die wichtigen
XSVL zufällig?
Bitte?
XSVL oder?
Nee, fällt der Name gar nicht ein, aber es ist irgendwie.
Kenn ich ihn nicht?
Bitte?
Kennisnet,
genau.
Bildungsnetzwerk.
Genau. Sowas wie Schulen als Netz für Deutschland. Ja, und das Netzwerk besteht quasi aus, zum größten Teil besteht es aus Squid-Servern, das heißt, sind Proxy-Server, die versuchen erstmal den größten Anteil der Abfragen abzufangen, indem sie die Seiten, die schon mal generiert wurden von der Software, einfach nochmal ausliefern, also zwischenspeichern. Wenn jetzt aber eine Seite nicht schon vorhanden ist, gehen die zurück an die Apache-Server, das heißt, da läuft die MediaWiki-Software, die die Daten aus der Datenbank ausliest und dann verarbeitet zu einem schönen Wikipedia-Artikel zusammenbaut. Die holen dann auch noch Bilder von den Bilderservern oder schicken Suchanfragen an Suchserver, aber das Wichtigste sind halt die Squid-Server, die cachen, und Apache-Server, die Daten zusammen generieren aus verschiedenen Quellen.
Weißt du, wie groß so ein Cache ist ungefähr von so einem Squid-Server?
Nee.
Würde mich bloß mal interessieren, wenn jetzt nicht.
Nee,
aber man kann es auf jeden Fall nachlesen, Wikipedia Doppelpunkt-Server eingeben. Und da das Ganze auch von Spendengeldern finanziert ist, ist das auch detailliert aufgezählt.
Ah, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Nö, ich war jetzt eigentlich fertig. Du könntest mal, wäre es hilfreich, wenn du einfach Fragen stellen würdest, oder?
Wird was kurz zum Anfragenvolumen sagen. Also wir hatten vor uns Top 10 der angefragten Seiten weltweit. Die Anfragemenge, die Squids zu bewältigen haben, belaufen sich derzeit auf etwa 20.000 bis 30.000 Anfragen pro Sekunde weltweit auf die auf alle Sprachen. Das bedeutet quasi, dass eine große Menge von Anfragen in kurzer Zeit kommen und diese also Hauptdatenbank, die zwar doppelt gespiegelt ist oder auch mehrfach noch gespiegelt ist, kann diese Anfragen nicht beantworten. Und deshalb sind eben diese Zwischensysteme, die das dann quasi abfangen.
Wir haben ungefähr 700 Projekte als am Laufen, weil wir einerseits die über 100 Sprachen unterstützen, aber dann halt eben auch neben der Wikipedia noch verschiedene Schwesterprojekte am Laufen haben. Und dadurch ist das schon recht umfangreich.
Was sind die Schwesterprojekte? Ich habe vorher noch eine andere Sache zu den Anfragen. Veröffentlicht ihr noch die am meisten, also die Top 10 der Suchanfragen? Das fand ich mal witzig. Also so nach USA aufgegliedert und Deutschland und irgendwie so europäische und asiatische Länder. Da merkt man doch ein bisschen kulturelle Unterschiede, würde ich sagen. Also ich glaube, in den USA war sowas wie Penis Nummer 1. In Deutschland merkt man, dass die Gesellschaft schon ein Stückchen weiter ist, irgendwie.
Also das Ganze ist so mehr oder weniger mein Projekt und da habe ich mal eine Software gebastelt, die die meistgelesenen Artikel der Wikipedia auslesen kann, beziehungsweise die anzeigt. Und ja, also stellt sich dann raus, in Deutschland ist es hauptsächlich die Tagespolitik und dann halt so pornografische Begriffe wie in USA auch. Aber wenn man auf die englische Version geht, da sieht man, es sind wirklich die perversen Sachen zuerst. Und dann kommen die anderen Dinge, also was so gerade aktuell ist, Harry Potter oder die Entführten in Afghanistan, die für Deutschland jetzt, die sind gerade ziemlich weit oben alle.
Okay, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, sag doch noch ein bisschen was zu den Schwesterprojekten.
Ja, es gibt da im Prinzip mehrere Schwesterprojekte. Ich will sie mal kurz aufzählen. Commons verwaltet im Prinzip die Medien für die einzelnen Wikipedias.
Was Medien heißt Medien, Bilder, Ton.
Ja, im Prinzip alles Multimediale.
Ist ja. Das äquivalent mit Wikimedia?
Wikimedia ist quasi die Stiftung, die die ganzen Server betreibt, die quasi die Mutter von Wikipedia ist. Wikimedia Commons, das ist halt... hat Wikimedia im Namen, weil es für alle Projekte gilt, die von der Wikimedia Foundation, der Stiftung, betrieben werden. Und da ist halt eine zentralisierte Stelle für Bilder und Texte oder so. Weil früher gab es immer das Problem, man kann ja Bilder hochladen in Wikipedia und die dann in die Artikel einbauen. Aber wenn ich jetzt ein Bild aus Englischen Wikipedia in die Deutsche einbauen will, dann muss ich es in der Deutschen nochmal hochladen. Dafür hat man halt die Commons geschaffen, wo halt von dort aus können alle ihre Bilder einbinden.
Und zusätzlich auch die Medien werden im Prinzip natürlich auch unter eine freie Lizenz gestellt, dass sie auch frei verwendet werden können. Weitere Schwesterprojekte wären die Wikibooks. Dort werden im Prinzip Lehrbücher von Autoren geschrieben. Es gibt auch verschiedenste Themenbereiche, von Computerthemen bis, sag ich mal, naturwissenschaftlichen Themen. Dann gibt es die Wikiversity, das ist die Universität, die Lehrthemen anbietet, wo sich bestimmte Autoren bereit erklären, anderen etwas über ein Wikisystem beizubringen. Dann gibt es das Schwesterprojekt Wikinews, wo aktuelle Nachrichten geschrieben werden. Dann gibt es das Wiktionary, wo in einem Wörterbuch die Sprachen, also die einzelnen Begriffe auch nochmal genau erklärt sind, welche Herkunft sie haben, wie sie dekliniert werden und wie ich mir anderweitig verwenden kann.
Und das Ganze kann man wo nachlesen? Auf Wikimedia.org, ja?
Also die Schwesterprojekte sind auch immer auf der Hauptseite von Wikipedia.org mit aufgeführt, ganz unten.
Denn wir müssen jetzt leider unterbrechen.
Ja.
Und das war Penta Radio.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Klicken in der Wikipedia und
beim Bearbeiten.
Genau, beim Bearbeiten, aber nur bis zum 8. August, weil dann kommt bitte alle zum Camp des CCC.
The joints. Classic Art.